Deutschlandfunk Interview.
Viele Palliativmediziner, Sterbehilfevereine und auch Betroffene sowie deren Angehörige haben in Karlsruhe gestern Recht bekommen. Denn nach dem Urteil der Verfassungsrichter gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das schließt die Freiheit mit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei auch Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Es ist also nicht mehr länger verboten, Menschen beim Sterben zu helfen, zu unterstützen. Und das bezieht sich nicht nur auf todkranke, unheilbar kranke Menschen. Das hat das Gericht auch ausdrücklich festgestellt. Die Kritiker, wie der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe, befürchten nun, dass das Ganze auf eine Normalisierung der Selbsttötung hinauslaufen könnte, auf eine Dynamik, die wir alle nicht wollen können, sagt er. Was bedeutet das für die Betroffenen, für die Schwerkranken? Bei unserem Telefon ist nun der Anwalt und Medizinstrafrechtler Sebastian Vogel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Vogel, kommt jetzt der schnellere Tod?
Das glaube ich nicht. Also die Zahl derer, die sich für einen Suizid entscheiden, ist keine absolut große Zahl. Und die Zahl wird nicht massiv steigen dadurch, dass es jetzt mehr Angebote gibt.
Mhm. Und weil es jetzt mehr Möglichkeiten gibt, es durchzuführen, legal, ohne mit einem Bein dann im Gefängnis zu stehen.
Korrekt. Es gibt auch viele, viele Studien, auch aus der Schweiz, die sagen, dass viele Menschen sich schlicht eine Exit-Strategie wünschen, ohne diese Exit-Strategie dann in Anspruch zu nehmen. Also insofern bietet es, glaube ich, mehr Menschen Halt, als dass es die Gefahr birgt, dass mehr Menschen sich von der Gesellschaft, von der Familie unter Druck gesetzt fühlen, jetzt den Freitod zu wählen.
Mhm. Jetzt hat es ja gestern viel Kritik gegeben. Die Sterbehilfe wird zum Geschäft, zum Geschäftsmodell. Warum halten Sie das für ausgeschlossen oder für, sagen wir mal, eher nicht wahrscheinlich?
Also die Zahl derer, die solche Geschäftsmodelle in Anspruch nehmen, ist erstens nicht so groß, dass man damit einen großen Reibach machen kann.
Haben Sie da Zahlen? Haben Sie da eine Orientierung? Weil es war für uns schwierig, Zahlen zu finden.
Nee, gibt's glaube ich nicht. Das war auch das Problem, als der Paragraph 217 implementiert wurde. Auch damals gab es keine Zahlen, die den Gesetzgeber letztlich dazu bewogen haben, den 217 einzuführen. Und von daher gibt es die Zahlen, gab es damals nicht, die gab es auch heute nicht.
Mhm. Aber sagen Sie weiter bitte, warum Ihre Einschätzung, dass es jetzt nicht zu einem großen Geschäftstreiben kommt?
Ich glaube, die Bundesregierung wird und auch der Gesetzgeber werden sehr schnell reagieren. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung klar zum Ausdruck gebracht, dass man weiterhin Regelungen treffen darf. Es darf nur nicht immer allein das scharfe Schwert des Strafrechts sein, sondern es gibt Möglichkeiten, wie man diese Form der Suizidassistenz prozeduralisieren kann.
Also das heißt, in eine neue Regelung hineinbringt. Von Wartezeiten ist jetzt plötzlich die Rede. Das heißt, derjenige, der diesen Sterbewunsch hat, der muss sich jetzt bestimmten Warteprozeduren unterziehen und damit wird das Ganze in die Länge gezogen?
Möglicherweise. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte jetzt schon in anderen Bereichen, in denen man regulatorisch ansetzen kann. Man denke an den Schwangerschaftsabbruch, wo es Beratungslösung gibt, wo also nicht heute Morgen die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch getroffen werden kann und heute Abend wird der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, sondern es gibt Pflichten, sich beraten zu lassen. Es gibt damit auch gewisse Wartezeiten. Das könnte man einführen. Man könnte auch auf der Seite der Organisationen, die Suizidassistenz durchführen, ansetzen beispielsweise und dort Genehmigungsvorschriften oder Zertifizierungsvorschriften vorhalten. Auch das ist möglich, um Rechtssicherheit und um Sicherheit dadurch zu erhalten, dass man sich darauf fokussiert, wer das eigentlich in Zukunft bieten kann und macht.
Aber was heißt das in der Praxis, Herr Vogel? Also Sie sagen Genehmigungen, das heißt, da kommt ein Gutachter, der dann sagt, also diese schwerkranke, todkranke Person ist jetzt dazu prädestiniert beziehungsweise in der Lage und rechtlich abgesichert in den Suizid zu gehen.
Naja, es betrifft auch wieder beide Seiten. Also zum einen auch in der Organspende gibt es Ethikkommissionen, die sich mit der Freiwilligkeit einer Lebensspende beispielsweise beschäftigen. Man könnte also über solche Ethikkommissionen auch die Suizidenten möglicherweise ein Stück weit, sagen wir mal, begutachten. Geht aber auch mit Blick auf die Sterbehilfeorganisation. Also dass man dort Mindestvoraussetzungen schafft, dass dort eben Menschen mit einem gewissen beruflichen Hintergrund auch nur tätig sein müssen und nicht irgendjemand, der quer einsteigt und es einfach mal so anbietet.
Das verstehe ich nicht. Das heißt, man muss qualifizierter Sterbehilfer sein.
Ist zumindest eine Möglichkeit, dass man einen gewissen Hintergrund hat, dass man um die Palliativpflege und die Palliativmöglichkeiten weiß, um zum Beispiel einem Suizidenten, der meint, er sei am Ende seines Weges angelangt, auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Palliativpflege und die Palliativmedizin ihm möglicherweise doch helfen können, ohne die Ultima Ratio Suizid zu wählen.
Ja, Sie haben als Anwalt ja viele Prozesse jetzt auch schon geführt, viele Verfahren ja auch dann begleitet. Noch einmal, also Beratung, Begutachtung, Wartezeiten, wie auch immer, wenn das jetzt dazu kommt, ist das wirklich mehr als Kosmetik?
Das glaube ich schon. Also wenn man das richtig macht und die Palliativmedizin in Deutschland ist mittlerweile so weit, dass die, oder was heißt mittlerweile schon länger, dass sie verantwortungsvoll mit diesen Themen umgehen, dann glaube ich schon, dass da viel Gutes geschehen kann. Und gerade das Arztethos ist ein hohes Gut, das von der absolut überwältigenden Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland auch gelebt wird, wo es nicht auf Geschäftemacherei ankommt.
Sie haben, Herr Vogel, viel Erfahrung mit Betroffenen, mit den Angehörigen. Wie groß ist der Druck im familiären Umfeld? Also auch eventuell der Druck zu sagen, lass uns Schluss machen, es hat keinen Sinn mehr.
Also der Druck hat sich mir bis jetzt noch nicht so gezeigt. Aber wie gesagt, ich bin da auch weder psychologisch noch ethisch noch palliativmedizinisch so geschult, um das festzustellen tatsächlich, sodass ich zu jetzt im Detail gar nicht so große Auskunft geben kann.
Also es wird immer wieder als Argument angeführt, würden Sie sagen, statthaft, muss man bedenken?
Also dieses Argument muss man natürlich mitdenken, ist aber nicht anders, also in einem anderen Zusammenhang schon, bei der Organspende, bei der Lebensspende, auch da spielt die Freiwilligkeit eine Rolle, auch da spielt es eine Rolle, ob die Familie Druck macht, damit ein Familienmitglied dem anderen eine Niere spendet. Auch da gibt es Möglichkeiten, das zu eruieren im Vorfeld. Auch da ist die Freiwilligkeit, spielt eine große Rolle. Nicht anders ist es hier.
Wie schwierig ist das zu unterscheiden gegebenenfalls zwischen einer aktiven Sterbehilfe, beispielsweise einer Spritze, die gesetzt wird, und der legitimen, legalen Beihilfe, also das Medikament zur Verfügung stehen, vielleicht an den Nachttisch zu legen?
Also strafrechtlich ist es, sieht man es von außen natürlich. Also ob jemand sich selber das Medikament verabreicht oder ob es von extern verabreicht wird. Die Frage ist natürlich, ob Zeugen letztlich da sind, die sagen können, wie es genau geschehen ist.
Also ist das eine große Dunkelziffer?
Weiß man, also die Zahl dieser Fälle ist, sagen wir mal so, nicht im Hellfeld tatsächlich. Ja.
Herr Vogel, die Ärzte, die konfrontiert werden mit dieser konkreten Situation, die in der Vergangenheit ganz häufig dann eben auch mit dem Recht konfrontiert wurden und mit der Justiz, haben die jetzt mehr Spielräume zu entscheiden und zu agieren?
Sie sind auf jeden Fall nicht mehr in dieser Grauzone, in der sie sich lange wähnten, weil die Rechtslage jetzt klarer ist. Die Norm 217 StGB war rechtlich schwammig formuliert. Die Frage, wann verschafft man eine Gelegenheit, war nicht klar. Die Frage, wann ist es geschäftsmäßig, auch wenn ich es häufiger tue, muss es nicht zwingend geschäftsmäßig sein. Das ergab sich aus dem Gesetz aber nicht. Das heißt, das besteht vom strafgesetzlichen Ansatzpunkt her viel mehr Freiheit tatsächlich.
Der Anwalt und Medizinstrafrechtler Sebastian Vogel, heute Morgen bei uns im Interview. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Auf Wiederhören, noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, danke.